Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute ist der 20. März 2023. Andreas sitzt wirklich unternehmungslustig hier am Schreibtisch. Der ist vorbereitet auf alles, was da kommen mag, und es ist richtig viel. Guten Morgen, lieber Andreas.
Ja, guten Morgen zum Wetter. Fangen wir erstmal damit an. -3 Grad haben wir zurzeit. Man mag es kaum glauben, aber es werden nachher wieder 0 und dann geht es morgen auf 5 Grad plus rauf. Wir haben nichtsdestotrotz einen wunderschönen Tag. Wirklich wieder stahlblauer Himmel, kein Wölkchen, kein gar nichts, alles ist glatt. Der See changiert in einem Dunkelblau mit Schaumkronen, das muss man sagen. Also offenbar ist der Wind, der letzte Nacht da war, immer noch so, dass er das Oberwasser tatsächlich aufgewühlt hat. Ansonsten geht es uns hier gut und wir freuen uns jetzt mit euch auf einen schönen Podcast.
Ja, vor allem einen bewegten, denn ihr merkt es selber, die Welt ist im Umbruch, wenn ein Krisenherd gerade so ein bisschen abzuflauen scheint, dann kommen neue Krisenherde, die aufflammen. Und wenn die so ein bisschen runtergehen, dann flammen entweder wieder die älteren auf oder es kommen wieder neue hinzu. Und ja, wir haben ja 3 Jahre heftige Pandemiezeiten hinter uns. Es gab viele Menschen, die sich nicht haben spritzen lassen wollen, die gezwungen wurden durch Staat, durch Institutionen, durch wütende Politiker und Promis, die laut in die Öffentlichkeit gebrüllt haben. Was für Schwurbler, was für Corona-Leugner, welche Nazis alle dafür verantwortlich wären, dass hier gar nichts weitergeht mit der Impferei. Und jetzt, nachdem wirklich dann doch alles, was da gelaufen ist, hochkommt, es kocht hoch, die vielen Impfschäden, die nicht mehr unter dem Deckel zu halten sind, die vielen Schicksale, Familien, die auseinanderbrechen. Und nun, Andreas, sieht man Politiker wie Armin Laschet, den ehemaligen NRW-Ministerpräsidenten, oder Stefan Weil aus Hannover, das ist der niedersächsische Ministerpräsident, und die tun wie Tulpe und sagen, ja, also wir waren ja eigentlich immer skeptisch und so weiter und stehen jetzt vor den Kameras und sagen, ja, also wir brauchen jetzt eine lückenlose Aufarbeit, wir brauchen eine Enquete-Kommission, wir brauchen wiederum viel Geld und so weiter. Und man kann eigentlich gar nicht so viel essen, wie man K-Punkt möchte.
Ja, also ist es wirklich so und man kann sich nur noch wundern. Wir haben oft darüber gesprochen, welche charakterlichen Eigenschaften benötigt werden, um in der Führung, in der Politik tätig zu sein. Wir haben momentan Musterbeispiele genau dieser Grundlagen, die wir immer wieder besprechen. Wir sehen, dass die Menschen, die sich verweigert haben, sich den Informationen, die an jeder Stelle ihnen zugebrüllt wurden, zum Teil sogar, aber anstatt sich die Argumente anzuhören, sich diese Argumente auch einfach mal durchzudenken, hat man diese Menschen als Chaoten, als Idioten, als Leugner, Schwurbler und so weiter eben halt abgewickelt. Und das war eine ziemlich tragische Geschichte. Und jetzt kommen diese selben Witzfiguren, das muss man einfach so sagen, und versuchen sich da ganz primitiv wieder rauszuschummeln. Der Herr Weil und auch der Herr Laschek, das sind so, ich habe mir das vorhin angeguckt, das sind so erbärmliche Ansagen, wo ich wirklich sage, das gibt's doch alles gar nicht. Das sind doch nicht die Menschen, die vor 2 Jahren im Prinzip das glatte Gegenteil behauptet haben, und zwar wieder besseren Wissens. Das sage ich deshalb, weil jeder die Möglichkeit hatte, dieses Wissen sich anzueignen. Man hat es nicht gewollt und es ist wirklich, wirklich einfach nur schäbig und man ist schon fast eine Art von Fremdschämen, wenn man sich vorstellt, dass solche Menschen da ganze Bundesländer regieren wollen. Sie tun es zum Glück nicht, aber sie sitzen da eben halt.
Andreas, ich frage mich die ganze Zeit, es kommt ja jetzt doch so etwas wie eine Aufarbeitung in der Öffentlichkeit zustande. Ganz langsam, ganz vorsichtig trauen sich die Hofberichterstatter mit diesen Meldungen raus, mit Dokumentationen für jeder Einzelne übrigens sei Dank gesagt. Es gehört zwar zur journalistischen Sorgfaltspflicht, aber dazu hätte eben auch vor 3 Jahren schon gehört, dass man mit diesem Thema viel kritischer umgegangen wäre. Wir wissen inzwischen von Regierungspapieren, wir wissen, was in Großbritannien aufgeflogen ist, dass der Gesundheitsminister machthungrig war und per WhatsApp, diese ganzen Nachrichten sind ja geleakt jetzt, richtig so abgestimmt hat, wollen wir ihnen mal wieder einen Schrecken einjagen, den Bürgern. Und offenbar ähnlich ist das ja auch gelaufen in anderen Ländern. Warum jetzt die Aufarbeitung? Denn es ist ja flächendeckend zu beobachten. Erstens, Frage, liegt es daran, dass Ihnen das Ganze über die Ohren wuchert und Sie jetzt tatsächlich Stellung beziehen müssen, weil die Ergebnisse auf der Hand liegen und nicht mehr zu vertuschen sind? Oder könnte schon wieder eine neue Agenda dahinter stehen? Denn sowas fragt man sich ja, wenn plötzlich wie gleichgeschaltet alle dasselbe machen.
Na, das glaube ich nicht. Also wir sollten auch spezielle Menschengruppen, die ganz oben stehen und aus meiner Sicht eine sehr starke zerebrale Dysfunktion repräsentieren, dass wir die nicht überschätzen sollten, eben genau aus diesen Gründen. Nein, ich glaube ganz einfach mal, dass hier die Dinge auffliegen. Sie versuchen sich einfach nur rauszuwursteln. Eine Agenda erkenne ich dort noch nicht, denn sie wussten natürlich, was gelaufen ist. Sie sind ja nicht alle komplett dumm. Es ist ja einfach eine Form von Ignoranz, Bequemlichkeit und auch Dreistheit, vielleicht auch Gier, eben halt an den staatlichen Töpfen eben zu sitzen und sich daraus gut zu ernähren, während andere normalerweise gewerbliche Bürger 40 Jahre arbeiten müssen, hart sich den Buckel krumm machen und dann mehr oder weniger am Existenzminimum lang schrammen. Das ist ja das eigentliche Problem. Die versuchen ja auch noch momentan dieses Post-Vac und dann eben halt Long-Covid immer zu vermischen. Und das ist ja auch so eine typische Maßgabe, dass man sagt, nee, wir wollen überhaupt nichts zugeben. Man spricht von den schweren Langlaufkrankheiten, nämlich von Covid. Aber darum geht es nicht. Es geht um die Geschichte der Impfnebenwirkungen. Und wenn wir uns ansehen, was beispielsweise auch gelaufen ist in Schweden, wo beispielsweise auch keine Lockdown-Maßnahmen gewesen sind und so weiter. Und wir können ja diese Vergleiche bringen von den Ländern, wo zum Beispiel auch nicht geimpft wurde und denjenigen, wo geimpft wurde. Und das sind verheerende Maßnahmen. Das Problem ist, was wir jetzt hier sehen, ist natürlich auch eines: Die Masse, auch der deutschen Bürger zum Beispiel, haben sich impfen lassen. Und ich glaube, sie sind in einem solchen Verdrängungsmechanismus und haben natürlich auch ein Riesenproblem, jetzt zuzugeben, dass sie vertraut haben. Und man kann diesen Menschen nur zurufen, niemand ist euch böse, niemand verachtet euch deswegen. Ihr habt euch da einfach vor den Karren binden lassen. Ist nicht das erste Mal in der Geschichte Deutschlands gerade, wo so etwas stattgefunden hat. Aber genau das sind dieselben Mechanismen. Wir können jetzt daraus lernen, vor allem indem diejenigen, die sich zum Beispiel haben impfen lassen, wir sehen das hier zum Beispiel in Kanada, dass viele, die sich impfen lassen haben, sich massiv gegen eine Impfpflicht ausgesprochen haben und auch die größten Impfkritiker geworden sind. Und das ist in Deutschland etwas anders, dies zugeben, sich geirrt zu haben oder sich über den Tisch ziehen lassen zu haben. Das ist das Problem. So bekommt man diese Politikerkaste eben nicht weg.
Ich möchte trotzdem hier Partei ergreifen für viele, die sich die Spritze haben geben lassen. Du redest hier auch über die Impfung, ich rede über die Spritze. Ja. Und viele auch in Deutschland erkennen. Und ich denke mal, das Verdrängen geht eine Weile, aber dann auch nicht mehr. Und diesen Menschen, die ins Erkennen kommen wollen auch, denen können wir auch Kraft und Hilfen und Licht schicken. Denen sollten wir unbedingt offen gegenübertreten, helfend gegenübertreten, auch wenn sie uns vielleicht früher mal sogar beleidigt haben in dieser Sache. Es ist immer so, Fehler machen wir alle. Und wenn wir einen Fehler erkennen und uns dafür entschuldigen, oder eben auch zu erkennen geben, dass es uns leid tut, dann sollten wir vergeben. Denn wir wollen ja auch, dass uns vergeben wird, wenn wir einen Fehler machen. Ich denke mal, wenn wir hier alle immer über Frieden reden, den wir für die Erde haben möchten, dann haben wir hier eine gute Möglichkeit, das zu trainieren.
Ja, das ist schön, dass du das noch ein bisschen weiter ausführst. Das ist das, was ich damit gemeint hatte. Wir befinden uns ja in der Situation, dass die Menschen sich selbst überlassen sind. Wir reden hier über die Politikerkaste, über einen Herrn Weil, über einen Herrn Laschek oder einen Herrn Scholz oder wie sie alle heißen. Ich denke an den den Ministerpräsidenten Söder von Bayern, mit welch einer wirklichen Abfälligkeit und Ignoranz er gegen sein eigenes Volk vorgegangen ist. Der hat nämlich genau dieselbe Nummer mit diesen Zwangsspritzen oder diesen Spritzen grundsätzlicher Art eben halt ganz klar Partei ergriffen und auch keine Rückfragen gemacht, obwohl im Bundesinnenministerium im Hammer-and-Dance-Papier, wir kennen das Papier, genau diese Agenda veröffentlicht wurde. Die war in den Zeitungen, die wurde offen diskutiert und die gesamte politische Kaste, die wir derzeit haben oben, also fast alle, zumindest die Führenden, haben aus meiner Sicht dramatisch versagt. Ich denke an Waschlappenkretsche beispielsweise in Baden-Württemberg, aber ich denke auch eben halt an Sachsen und an Thüringen, an die Ministerpräsidenten. Auch das waren eben halt wirkliche Ausfälle. Und wenn man sich dann ansieht, dass hier als Ministerpräsidenten, ich sage mal, personifizierte Versager mehr oder weniger plötzlich an der Macht stehen. Denn das ist ja ein kapitales Versagen. Es geht hier nicht darum, dass ein bisschen Geld verloren wurde. Es geht darum, dass viele Menschen gestorben sind, die nicht hätten sterben müssen. Das ist ein Karma, was man sich da auflastet. Ich glaube, das ist denen manchmal gar nicht bewusst.
Hast du noch mal gut zusammengefasst, Andreas. Ich denke mal, das ist ja jetzt auch ein Thema, das viele Menschen beschäftigt. Und wir werden auch noch einiges erleben in diesem Zusammenhang, gerade wenn diese Spritze eben doch auch zu wirken beginnt bei Menschen, die vielleicht noch nichts davon bislang gemerkt haben. Ich möchte gar nicht im Einzelnen darauf eingehen, was alles an Vorhersagen und Prophezeiungen kursiert im Netz und durchaus von ernstzunehmenden Wissenschaftlern. Das wird dann der Stunde belassen sein, wenn es soweit ist, denn man möchte auch nicht unbedingt Panik schüren, aber rosig sieht das Ganze nicht aus.
Das ist richtig. Vor allem ist es eine ganz wichtige Warnung, dass es immer noch Menschen gibt, die sagen, ich lasse mir da noch mal einen Booster reinhauen. Man muss sich das vorstellen, in der heutigen Zeit, ich weiß nicht, wie man mit Blindheit gesegnet sein muss, in der heutigen Zeit, wo wirklich die Möglichkeiten da sind, sich auch allgemein zu informieren, dass selbst die Leute wie Drosten, Wieler sich plötzlich alle wegducken, die sonst jeden Tag auf der Bildschirmmattscheibe zu sehen waren, von denen sieht und hört man nichts mehr. So, das sind aus meiner Sicht übrigens auch die Feiglinge, die sich jetzt nicht hinstellen und ganz klar sagen, ich habe da ganz kapitale Fehler gemacht. Ich habe entweder keine Ahnung oder war völlig überfordert oder ich habe eben halt einer Agenda gedient. Und das zeigt eben halt auch eine gewisse, wie gesagt, charakterliche Grundeinstellung.
So, jetzt kommen wir zu weiteren aktuellen Themen. Wladimir Putin, der russische Präsident, und Donald Trump, der Ex-Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, beide stehen im Visier der Justiz. Beide sollen per Haftbefehl aus der Öffentlichkeit rausgeholt werden. Das sind ja mal zeitgleich ganz besondere Ansagen, wo man sich fragen darf, was passiert denn da jetzt? Warum das? Und also im Einzelnen gesagt, am vergangenen Freitag hat der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag den Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten bekannt gegeben. Und bereits morgen, heißt es, könnte Ex-Präsident Donald Trump hinter Gitter kommen. Und das hat er selber verkündet und hat eben auch die Bürger aufgerufen zu Protesten. Und wir wollen mal in die Bild-Zeitung hineinschauen, wie die diese Fälle einordnen. Denn, naja, wir wissen, dass die Bild-Zeitung jetzt nicht gerade sehr Putin-freundlich und auch nicht besonders Trump-freundlich ist. Und deswegen ist das vielleicht gar nicht schlecht, wenn man da auch einen kritischen Blick drauf wirft. Also, was wird Herrn Putin vorgeworfen? Laut Chefankläger Karim Khan hat Putin Kriegsverbrechen begangen oder verantwortet. Opfer sollen Tausende verschleppter Kinder aus der Ukraine sein, die in Russland adoptiert und brutal umerzogen wurden. So lautet der Vorwurf. Wir können und wollen das nicht kommentieren, ob da was dran sein kann und wem man solche Schuldzuweisungen vielleicht auch noch gegenüber äußern könnte.
Naja, es gibt da ja mehrere Sichtweisen und über die kann man schon berichten. Die westliche Sichtweise ist so, er hätte Kinder quasi entführt, um sie dann mehr oder weniger zu indoktrinieren, in russischem Fahrwasser quasi zu halten. Auf der anderen Seite gibt es eben halt die Darstellungen aus Russland, dass durch dramatische Überfälle von Soldaten aus Kiew ganze Familien ausgelöscht wurden und einige Kinder übrig blieben, die dann die Russen angenommen haben, um sich um die Kinder zu kümmern. Also hier muss man natürlich erstmal ganz in Ruhe abwarten, was vielleicht die OSZE einmal dazu sagt bei der Aufarbeitung dieser Geschichte, nämlich in Finnland, die ja auch viele Kriegsverbrechen der Ukraine mittlerweile dokumentiert hat, auch wenn in westlichen Medien nicht darüber gesprochen wird. Mir ist einfach nur wichtig, dass es hier zwei verschiedene Aussagen gibt. Und eins ist wichtig, das hat Frau Wagenknecht übrigens auch deutlich gesagt, im Krieg werden auf allen Seiten Verbrechen begangen. Das zeigt die Erfahrung. Daraufhin ist sie böse abgestraft worden, ich glaube von Herrn Lanz und so weiter. Wie könne sie denn so etwas sagen? Das wäre doch allein ein russisches Symptom, dass Kriegsverbrechen begangen werden. Und daran merkt man eben halt auch die Realitätsferne.
Die Bild-Zeitung fragt, kommt Putin nun wirklich hinter Gitter? Und der Kommentar? Fraglich. Nur 123 von weltweit 195 Staaten erkennen den Strafgerichtshof in Den Haag als oberste Instanz an. In Ländern wie Ägypten, Syrien und sogar in den USA könnte Putin damit Urlaub machen, ohne zwingend mit Haft zu rechnen. Im Zweifel wird er sich vor Reisen, zum Beispiel für Friedensverhandlungen, Straffreiheit garantieren lassen. Jetzt wollen wir mal schauen, was die Bundesregierung in Berlin sagt. Und da wird Herr Buschmann zitiert von der FDP, der ja nun mal Bundesjustizminister ist. Und der würde Putin inhaftieren, falls die Chance besteht. Denn er rechne damit, das hat er in der Bild am Sonntag geäußert, dass die Richter in Den Haag die Fahnder von Interpol um Vollstreckung ersuchen werden.
Ja, da freuen wir uns doch, dass wir so einen fleißigen, strukturierten Justizminister haben. Ich frage mich immer wirklich, wo man die ganzen Leute so herbekommt, die da oben die Regierung spielen. Ja, also ich bin mal gespannt, ob er Herrn Busch beispielsweise auch festnehmen wird, denn der läuft meines Wissens auch noch frei rum. Und wenn man sich das mal ansieht, was damals gelaufen ist im Irak und Busch Senior ja sogar eine Rede hielt, und zwar über den Einmarsch, den widerrechtlichen Russlands in die Ukraine und hat sich versprochen und hat von dem widerrechtlichen Einmarsch aus Versehen in den Irak gesprochen und sagte dann, oh, das war falsch und sagte dann, aber ist ja egal, es stimmt ja in beiden Fällen. So ungefähr war da seine Reaktion. Und daran sieht man die Doppelmoral, das kann ja keiner wirklich ernst nehmen. Außer Herr Buschmann vielleicht.
Der hat das ernst genommen, kannst aber sicher sein. Wie reagiert Wladimir Putin? Also hier heißt es in der Bild, er zeigt sich gelassen und er lässt seinen Vorgänger Dmitri Medvedev sprechen. Da kommen wir gleich drauf. Das sind nämlich ein paar extra Aussagen. Wir wollen mal schauen, was Donald Trump angeht. Die Bild-Zeitung fragt, was wird ihm vorgeworfen? Im Vergleich zu Putins Kriegsverbrechen wenig. Er soll im Wahlkampf 2016 über seinen Anwalt Schweigegeld verteilt haben, unter anderem $130.000 an Pornostar Stormy Daniels, um eine angebliche Affäre zu vertuschen, die er übrigens bestreitet. Geschworene einer Grand Jury beraten, ob Trump damit gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen habe. Außerdem soll er das Schweigegeld als Kosten für juristische Beratung deklariert haben. Und die Frage, kommt er denn nun wirklich hinter Gitter? Da antwortet die Bild unklar. Die Grand Jury in New York soll diese Woche erstmal entscheiden, ob es zur Anklage kommt. Für heute hat Staatsanwalt Alvin Bragg einen Überraschungszeugen geladen, um Trump zu überführen. Und wie reagiert Trump darauf? Wir haben es gesagt, er ruft landesweit zu Protesten auf, weil ihn die Justiz mit erfundenen Vorwürfen von einer erneuten Kandidatur fürs Weiße Haus ausschließen wolle. Und er sagt, man will so politischen Profit aus der Affäre ziehen. Wenn dem so wäre, dass also wirklich eine Anklage gegen ihn vollzogen wird, dann könnte das natürlich tatsächlich heikel werden. Denn würde Trump verurteilt, verbietet ein US-Bundesgesetz seine erneute Kandidatur für die Wahl 2024. Und Andreas, da könnte natürlich auch eine der Ursachen für dieses ganze Tamtam liegen.
Ja, das ist natürlich eine Doppelmoral, wenn man sich mal anguckt, was da gegen Biden im Raum steht mit der ganzen Kriegsführung, die 2014 der Ukraine maßgeblich auch durch die Einflüsse von Joe Biden und seinem Sohn Hunter Biden, die komprimierenden Bilder und so weiter, die es davon gibt, die Gelder, die da geflossen sind, für Nichtstun an seinen eigenen Sohn und er ist dann in der Lage, noch weiter zu kandidieren. Das ist ja ein typisches Phänomen, wenn man jemanden weghaben will. Das erinnert mich so ein bisschen an Christian Wulff, den man ja im Prinzip aus dem Amt des Bundespräsidenten in Deutschland gejagt hat, mit allen möglichen Vorwürfen. Und zum Schluss blieb, glaube ich, nur übrig, ich weiß nicht was, wahrscheinlich hat er ein Stück Stachelbeertorte beim Landfrauenverband in Wunsdorf nicht als geldwerten Vorteil versteuert. Das war nachher alles, was übrig geblieben ist. Das sind eben halt diese Lächerlichkeiten. Und wenn das denn so ist, stehen diese Dinge in keinem Verhältnis. Und wenn es dann heißt, dass ein ehemaliger Präsident wie Donald Trump verhaftet wird, während andere Präsidenten, die widerrechtliche Kriege am Stück, am laufenden Meter angezettelt haben, frei rumlaufen, das ist schon wirklich. Also ich glaube, das merkt aber auch jeder. Übrigens, hier soll aus meiner Sicht Macht repräsentiert werden, aber es zeigt sich eine reine Ohnmacht, die daraus resultiert.
Das ist, glaube ich, tatsächlich der Grund. Denn wir merken ja nun, dass sich viele Dinge zuspitzen. Zu der internationalen Bankenkrise kommen wir gleich nach diesem Thema hier. Und das sind ja doch relevante Themen, die jetzt die Welt beherrschen und sehr verändern. Ja, und es heißt hier zum Beispiel von Jenna Ellis, die Donald Trump 2020 in der Wahlkampagne vertreten hatte. Sie sagt, das ist ein riesiger Wendepunkt in Amerika, den wir rückgängig machen müssen. Das dürfen wir nicht zulassen, dass Mächtige unser Justizsystem instrumentalisieren. Und auch Tesla-Chef Elon Musk hat sich geäußert und der hat prophezeit, dass Donald Trump einen Erdrutschsieg einfahren könnte, wenn man ihn tatsächlich in dieser Woche während der Ermittlungen verhaften würde. Und das ist ein Szenario, das Frau Ellis auch für möglich hält. Und sie sagt, die Amerikaner sind so empört darüber, wie sie die Strafverfolgungsbehörden und Institutionen Amerikas gegen Konservative und Republikaner instrumentalisieren, insbesondere gegen Donald Trump und seine Verbündeten. Und sie sagt, sie versuchen einfach, Trumps Kriegskasse zu leeren, weil sie wissen, dass eine Verteidigung natürlich sehr teuer sein wird.
Naja, natürlich. Wir sehen wahrscheinlich auch die Angst der Demokraten, dass Donald Trump weiter noch draußen, ich sage mal, frei herumläuft und natürlich über beste Kontakte verfügt. Denn er war ja nun letztendlich Staatspräsident der USA. Er müsste es wahrscheinlich heute noch sein, wenn die Wahl wahrscheinlich anders gelaufen wäre, aber nicht im Ergebnis, sondern in den entsprechenden administrativen, kreativen Bewertungen, so möchte ich es mal bezeichnen. Und ich sehe, dass er natürlich auch viel hinter sich hat. Und wenn er weggesperrt werden würde, dann hofft man vielleicht, dass viele Generäle, viele der Leute der Geheimdienste, viele der Patrioten, die es nämlich auch noch gibt in den entsprechenden wichtigen Behörden, dass die damit eingeschüchtert werden könnten. Und das ist jetzt ein zweischneidiges Schwert. Und ich glaube, es wird nicht funktionieren. Denn in dem Moment, wenn sie jetzt Donald Trump einsperren, dann könnte es sogar sein, dass gerade die Menschen, die hinter ihm stehen, und zwar in obersten Positionen auf Ministerialebene, dass die sich plötzlich mit ihm gemein machen und sagen, so, jetzt reicht's. Jetzt ist dann auch in USA diese rote Linie überschritten.
Also auf sowas könnte es hinauslaufen. Viele Republikaner stehen hinter ihm, hinter Trump. Die republikanische Abgeordnete wird hier von der Epoch Times zitiert. Marjorie Taylor Greene, sie sieht bessere Chancen für Trump, wenn man ihn verhaften sollte. Auf Twitter hat sie geschrieben, wenn der Staatsanwalt von Manhattan Präsident Trump anklagt, wird er am Ende noch mehr gewinnen, als er ohnehin schon gewonnen hat. Und der ehemalige Sprecher des Weißen Hauses unter Trump, Hogan Gidley, zitierte Umfragen nach der FBI-Razzia in Mar-a-Lago, also bei Trump zu Hause, die einen Anstieg der Popularität Trumps zeigten. Und er sagt, Donald Trump ist die Stimme des amerikanischen Volkes. Und die Menschen in diesem Land werden wirklich wütend, wenn eine instrumentalisierte Bundesregierung sie fälschlicherweise beschuldigt und ins Visier nimmt. Also werden sie sich versammeln, um jemanden zu unterstützen, den Institutionen zu Unrecht beschuldigen, egal ob es jemand von der Hauptstraße oder jemand aus Mar-a-Lago ist. Das heißt, Andreas, es könnte auch zu Unruhen kommen.
Das glaube ich auch. Also die Sympathie für Trump sind so ziemlich allgegenwärtig, habe ich das Gefühl. Also alles, was ich so mitbekomme aus USA, soweit ist das ja von uns gar nicht entfernt, sieht anders aus als das, was in den europäischen Westmedien geschrieben wird. Denken wir daran, dass Donald Trump ein Konservativer ist. Er ist sehr patriotisch veranlagt und es gibt eben halt das amerikanische Volk. Und die sind ja nicht nur in Washington und in New York, sondern die sind zum Beispiel im Bible Belt, der komplett durch USA durchläuft. Ob das jetzt in New Mexico ist oder wo auch immer, Oklahoma, dort sind ganz konservative Leute. Und wenn man dann sieht beispielsweise, nehmen wir nur als Beispiel das Zugunglück in Ohio. Da ist sofort Donald Trump nach Ohio geflogen. Das war ein Signal. Während der Präsident Biden in die Ukraine geflogen ist und hat irgendwelche Waffendeals damit Selenskyj geregelt. Das kommt natürlich bei den Leuten nicht besonders gut an. Das muss man so deutlich sehen. Und ich glaube, Trump hat die meisten Leute tatsächlich auf seiner Seite. Lediglich die Funktionsträger der Exekutive, die sind noch sehr, sehr stark demokratisch geprägt, aber auch die Hintergrundmächte, und ich denke da an die Straussianer zum Beispiel, ich habe oft darüber gesprochen, spielen eine große Rolle und die schwenken auch nach Belieben wieder um dann beispielsweise konservative Richtungen auch wieder entsprechend mit Energie zu versorgen. Also das ist das große Problem. Es gibt dann so Wendehälse im Hintergrund mit extrem viel Kapital, die eigentlich nur ihre eigenen Profite im Auge haben und die sind bereit, dahin zu schwenken, wo gerade der Gewinner langläuft.
Ja, und der Herr Medvedev, den ich vorhin schon mal angekündigt hatte, der sozusagen als Sprachrohr von Wladimir Putin benutzt wird und der ja auch bekannt ist für nicht unbedingt fehlende Zimperlichkeit, der hat sich ganz klar geäußert, das meldet auch die Bild-Zeitung, und hat die Amerikaner zum Aufstand für Donald Trump aufgerufen, weil er befürchtet, dass Trump eben festgenommen werden könnte. Und Medvedev schrieb am Samstag in seinem Telegram-Kanal, holt euch das Land zurück, Amerikaner, in den Kampf. Das sind natürlich Parolen. Und er hatte seinen Kommentar abgeschlossen mit der wohl ironischen Bemerkung, schreibt die Bild, er habe dies auf Bitten des Präsidentschaftskandidaten Oberst Dani Fjodorowitsch Trump geschrieben und spielt damit offenbar an auf Spekulationen um die Beziehungen zwischen Trump und dem Kreml. Ja, er ist auch noch weitergegangen in seinem Text, der Dmitri Medvedev, und ging auf den Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs ein gegen Wladimir Putin und schreibt wörtlich, die Idioten in Europa wollen einen Fremden verhaften und am 21. März wird in Amerika ihr eigener verhaftet.
Also ich weiß nicht, welche Strategie Russland verfolgt, aber ich habe so das Gefühl, dass Medvedev so unter einem gewissen Romanow-Syndrom leidet und er da, sonst kann ich mir das nicht anders erklären, aus diesem Grunde solche Sätze macht. Das kennen wir zwar aus dem Westen, aber das kennen wir bisher nicht aus dem Osten. Und ich glaube nicht, dass das unbedingt förderlich für Russland ist, wenn da im Prinzip auf diese Ebene gegangen wird und einfach losgeschimpft wird. Das halte ich für relativ kritisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich frage mich manchmal, wer da bei dem Medvedev jetzt die Fäden eigentlich zieht. Also ich glaube nicht, dass es Putin ist. Das glaube ich einfach nicht.
Ja, weil Medvedev ist übrigens noch weiter gegangen. Er hat eben auch mit einer, also so, es ist eine Art Drohung, mit einem Atomangriff auf den Strafgerichtshof, der seinen Sitz ja im niederländischen Den Haag hat, gedroht. Wörtlich, die Richter des Internationalen Strafgerichts zeigen, seht her, wir sind mutig, wir haben uns nicht in die Hosen gemacht vor der größten Atommacht. Ach, meine Herren, man kann sich gut vorstellen, dass eine Hyperschallrakete aus der Nordsee von einem russischen Schiff aus auf das Haager Gerichtsgebäude abgeschossen wird, schrieb Medvedev. Ja, Andreas, das ist natürlich nichts, was jetzt unbedingt zur Friedenslösung beitragen könnte.
Nein, und das ist schade, dass er so etwas macht, weil das ist natürlich auch Unsinn. Damit begibt er sich auf dieselbe Ebene wie Joe Biden, der von einem präventiven Atomschlag gegen Russland sprach, vor nicht allzu langer Zeit. Und diesen Vorteil, den Russland da an der Argumentation gegenüber auch der OSZE hat, das ist diese Akte von Helsinki, die diese Sicherheitsarchitektur weltweit mehr oder weniger beobachten und objektiv bewerten wollen. Und damit wirft er natürlich relativ viel schlechte Energie auf Russland. Ich verstehe das einfach nicht.
So, und es geht aber noch weiter, denn ganz besorgt schaut der Westen jetzt nach Moskau, denn dort wird in Kürze eintreffen Xi Jinping, Chinas Staatschef, der Wladimir Putin besuchen wird. Und vor diesem Treffen, so schreibt NTV, sparen die beiden nicht mit warmen Worten. Also man findet das alles gar nicht schön im Westen. Hier heißt es, die Beziehungen zwischen Peking und Moskau seien auf einem Höhepunkt, schwärmt Putin. Xi bezeichnet den russischen Präsidenten als alten Freund. Und vor dem Besuch des chinesischen Staatschefs in Moskau haben die beiden auch ihre bilateralen Beziehungen hervorgehoben. In einem Gastbeitrag für die russische Zeitung Russian Gazette beschrieb Xi seinen Staatsbesuch an diesem Montag, also er ist schon auf der Reise dorthin, vielleicht schon eingetroffen, als Reise der Freundschaft, Kooperation und des Friedens. Und der russische Präsident wiederum lobte in einem Beitrag für die chinesische Volkszeitung Chinas Bereitschaft, eine konstruktive Rolle bei, Achtung, der Beendigung des Ukraine-Konfliktes zu spielen. Er freue sich darauf, mit Putin zusammen, wörtlich, eine neue Vision der Beziehungen zu verabschieden. Und Andreas, wenn hier die alten Freunde zusammentreffen, Xi war das letzte Mal vor 4 Jahren in Moskau, und die beiden darüber sprechen, eine konstruktive Rolle bei der Beendigung des Ukraine-Konflikts zu spielen, dann hat das vielleicht noch eine ganz andere Bedeutung.
Naja, wir merken hier erstmal, welches Gewicht dahinter steht. Das flächenmäßig größte Land und das bevölkerungsreichste Land der Welt, die stehen jetzt zusammen. Es sind ja nur 2 Länder. Und man muss sich mal angucken, was das für eine unglaubliche Wirkung hat auf den Westen, der anfängt zu schlottern, wenn sie das plötzlich merken, während wir noch vor kurzer Zeit gehört haben, dass der gesamte Westen sich dramatisch gegen Russland mehr oder weniger verschworen hat und Russland jetzt im Prinzip an Russland kein Haar mehr lassen wird und diesen ganzen Laden auseinandersprengen. Das dürfen wir nicht vergessen. Und wir sehen, das mögen zwar dann 100 Länder gewesen sein, aber diese 100 Länder haben weniger Fläche und weniger Bevölkerung als diese 2 Länder. Hier sind 2 Schwergewichte. Und hier merkt man eben halt auch, dass diese beiden Schwergewichte zum Beispiel auch Leader sind, also Führer der BRICS-Staaten. Und wenn wir jetzt eben Brasilien noch dazu nehmen und Indien mit dazu nehmen und eben Südafrika mit dazu nehmen, das sind ja dann die BRICS-Staaten mit Russland und China, dann sehen wir, welche unglaubliche Dimension dahinter steht. Und wenn man dann im Westen von den sogenannten G7 spricht, dann merkt man eigentlich immer, das sind so Begrifflichkeiten, die immer dünner klingen.
Was haben die noch vor, diese beiden, Herr Xi und Herr Putin? Herr Putin schreibt wörtlich, gemeinsam mit Gleichgesinnten treten unsere Länder folgerichtig für den Aufbau einer gerechteren, multipolaren Weltordnung ein, die sich auf internationales Recht stützt, nicht auf irgendwelche Regeln, die nur den Interessen der goldenen Milliarde dienen. Mit der goldenen Milliarde, erklärt die Bild hier, sind die reichen, westlich orientierten Länder gemeint. Putin hat zudem den USA vorgeworfen, Russland und China eindämmen zu wollen. Und genau wie Wladimir Putin hat sich auch Herr Xi in seinem Artikel gegen eine Weltordnung gewandt, die nur von einer Macht dominiert werde. Wörtlich, die internationale Gemeinschaft sieht sehr klar, dass nicht ein Staat der Welt allen anderen überlegen ist, schrieb er, ohne die USA direkt zu erwähnen. Und weiter heißt es von Chinas Seite, Russland ist offen für eine Beilegung der Ukraine-Krise mit politisch-diplomatischen Mitteln. Ach nee, das schrieb Putin in seinem Beitrag. Das ist hier schon wieder abgewechselt worden. Bleiben wir nochmal da oben, Andreas. Also das heißt, Xi sagt genauso wie Putin, es gibt nicht nur ein Land auf der Welt, das diktiert. Also damit ist natürlich ganz klar Amerika gemeint. Was können die da an Kräften bündeln?
Naja, die BRICS-Staaten haben wir gerade schon gesehen. Gerade Indien, die ja auch langsam zum bevölkerungsreichsten Land werden, China nämlich sogar eventuell wiederholen, die auch über hervorragend gebildetes Personal verfügen, die oft in USA oder auch im Westen dann eben studiert haben. Das sind natürlich schon die ganz großen Dimensionen, die da letztendlich auch gegenschießen. Und ich glaube, der Westen gerät immer mehr in Schwierigkeiten, weil China und Russland legen hier die regelbasierte Ordnung der Amerikaner immer wieder auf. Die meisten Menschen kennen diesen Begriff der regelbasierten Ordnung nicht. Das ist nämlich eine Rechtsstruktur, die USA für die gesamte Welt hegemonial aufgelegt hat und alle haben sich daran zu richten. Und die steht quasi über dem Völkerrecht, über dem Vereinten Nationsrecht, was ja auch USA geprägt ist. Und das werden die Leute nicht mehr mitmachen. Nun besteht natürlich auch die Gefahr, dass Russland und China dazu neigen, eine neue monopolare Macht aufzubauen. Auch das dürfen wir nicht völlig außer Acht lassen. Man kann nur hoffen, wenn sie die multipolare Welt jetzt anvisieren, dass es dann auch dabei bleibt und sie nicht bei der Gelegenheit dann irgendwann selbst in diesen Größenwahn fallen, wie es eben USA in der Vergangenheit gemacht hat, wofür sie ja jetzt bitter zahlen müssen.
Sie scheinen das noch nicht selber so zu erkennen, aber die vielen Angstreaktionen jetzt auch gegen Trump und so weiter zeugen natürlich schon von einigen. Also, wie stellen sich Xi und Putin diese Friedensverhandlungen für die Ukraine vor? Putin schreibt in seinem Beitrag, Russland ist offen für eine Beilegung der Ukraine-Krise mit politisch-diplomatischen Mitteln. Und Putin pocht darauf, dass Kiew mit der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim, so wird das ja hier bezeichnet bei NTV, im Jahr 2014 und vier ukrainischer Regionen im vergangenen Jahr neue geopolitische Realitäten anerkennen müsse. Ultimaten an Russland zeigen, dass deren Urheber, schreibt NTV, weit von diesen Realitäten entfernt sind und kein Interesse daran haben, sich um eine Lösung zu bemühen. So Putin. Xi schreibt, bei einer Beilegung des Ukraine-Konflikts müssten die Ziele und Grundsätze der UN-Charta beachtet werden. Den wörtlich vernünftigen Sorgen aller Staaten auf dem Gebiet der Sicherheit müsse Rechnung getragen werden. Und alle Bemühungen um eine Lösung der ukrainischen Krise sollten unterstützt werden. Wichtig sei, die Stabilität der globalen Produktions- und Lieferketten zu wahren.
Also wichtig ist für mich hier eine Aussage, nämlich, dass man erwartet, dass einfach die Krim jetzt als russisch anerkannt wird und auch die Ostgebiete der ehemaligen Ukraine, die ja jetzt offenbar auch im Rahmen des Minsker Abkommens ja schon separiert wurden. Auch im Nachhinein haben wir erst erfahren, dass dieses Minsker Abkommen im Prinzip ein Trick war der westlichen Staatspräsidenten, die das gemacht haben, wie Frau Merkel damals und Herr Hollande aus Frankreich. Und wer war das noch? Egal, aus England. Auf jeden Fall Boris Johnson war es, genau. Und dass das natürlich ein Trick war. Und dieser Trick ist natürlich völkerrechtlich äußerst kritisch zu sehen. Und wenn jetzt Russland bereit wäre, diese Länder dort jetzt anzuerkennen lassen und zu sagen, dann ist für uns die Sache erst einmal erledigt, dann ist das ein Zeichen dafür, dass der Westen, der die ganze Zeit sagt, dass Russland ganz Europa jetzt in ein zaristisches Reich überführen will, sind dann erst einmal ad acta gelegt und widerlegt. Und dann könnte man natürlich auf dieser Basis auch diplomatisch erst einmal versuchen, Ruhe reinzubekommen und neue Ordnungen festzustellen. Problem ist, Russland könnte fordern auch Odessa, Russland könnte fordern, eine Verbindung direkt nach Transnistrien zu bekommen. Das tun sie nicht. Und das ist eigentlich schon ein Zuvorkommen von Russland. Und man kann der Ukraine ja eigentlich nur raten, dringend die Krieger einzustellen, bevor sie ihre letzten Menschen auch noch sterben sehen müssen.
Die Ukraine ist ja nicht die Entscheiderposition, sondern das sind andere. Und wir sehen und hören nur noch wenig über den Krieg, über Waffenlieferungen. Und es gibt immer mehr auch Äußerungen von Seiten des westlichen großen Bruders in Amerika, dass da noch großes Interesse besteht. China ist jedenfalls bemüht, sich als neutrale Partei, jedenfalls bezeichnen sie sich so, in diesem Krieg zwischen Ukraine und Russland darzustellen. Und die hatten ja im vergangenen Monat auch einen 12-Punkte-Plan vorgelegt zur Beendigung des Kriegs. Unter anderem wurde darin zum Dialog und zur Achtung der territorialen Souveränität aller Staaten aufgerufen. Und viele westliche Staats- und Regierungschefs haben sich dazu geäußert, nehmen das nicht ernst, halten das für wenig glaubwürdig. Sie werfen Peking vor, Moskau stillschweigend zu unterstützen.
Ja, wir sehen hier vor allem eines, dass die Gewichtung der Medien, der verschiedenen Themen dazu führt, dass die Menschen genau darüber reden, was gerade medial dargestellt wird. Die Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Dann haben wir die Corona-Wochen, dann haben wir die Nord Stream 1 und 2 Wochen, dann haben wir die Ukraine-Wochen und jetzt haben wir gerade die Bankkrisenwochen. Und genau das, was vorgegeben wird, das sind letztendlich die Dinge, die ablenken sollen oder die Menschen zumindest fokussieren sollen auf dieses Thema. Wobei bei dieser Bankenkrise es jetzt vermutlich um eine Sache geht, die man am liebsten nicht hätte, denn die scheint wirklich außer Kontrolle zu geraten.
So, und nächstes Thema noch, bevor wir jetzt dann zu den Banken kommen, Andreas. Heute kam die Meldung raus, dass Indien bis 2025, also das ist nicht mal mehr 2 Jahre hin, 12 Milliarden US-Dollar ausgeben will für 72 neue Flughäfen.
Ja, das passt doch wunderbar. Das ist nämlich die Politik, die die Grünen eben halt völlig außer Acht lassen. Das werden 800 Kohlekraftwerke in China gebaut, 72 Flughäfen eben halt in Indien. Und das Ganze verträgt sich dann mit der CO2-Situation, indem man in Deutschland den Menschen ihre Häuser wegnimmt, weil sie sich nicht mehr leisten können, ihre Ölheizung auszubauen und zu ersetzen, weil es einfach nicht mehr reicht. Und daran erkennt man einfach diese Unterdrückungspolitik tatsächlich auch gegen die Menschen durch ihre eigenen Politiker und das in der westlichen sogenannten freien Welt. Das muss doch mal auffallen.
Offenbar fällt es nicht auf. Das ist auch eine Meldung, die kommt von der South China Morning Post. Also das ist jetzt nicht aus irgendwelchen westlichen Medien entnommen. Da habe ich das noch nicht gefunden. Hier heißt es, der Schritt kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich Indien auf der Weltbühne immer mehr durchsetzt, begünstigt durch eine steigende Zahl von Verbrauchern und das Wachstum der 3,2 Billionen US-Dollar schweren Wirtschaft, die auf dem besten Weg ist, das Chinas zu übertreffen. Und das Land hat sich in der Luftfahrt, wie es hier heißt, bereits einen Namen gemacht, als Air India Limited im vergangenen Monat den größten Auftrag in der Geschichte der kommerziellen Luftfahrt bekannt gab. Boeing und Airbus SE beziehen schon seit Jahren Teile aus Indien. Und laut dem Minister für Zivilluftfahrt, Skindia, der heute den dreitägigen Kappa India Aviation Summit eröffnet, will Indien eine führende Rolle im Luftverkehr einnehmen. Boeing prognostiziert, dass der indische Passagierverkehr zwischen 2022 und 2041 jährlich jeweils um fast 7% wachsen wird, verglichen übrigens mit 4,9% in China. Und das wird natürlich enorme wirtschaftliche Vorteile mit sich bringen und, wie es hier wörtlich heißt von diesem Minister, neue Flughäfen werden die Lebensqualität der meisten Menschen verbessern, zum Teil aufgrund der schlechten Straßeninfrastruktur und der langsamen Züge in Indien. Also ähnliche Verhältnisse wie in Deutschland.
Ja, wir sehen jetzt eine Wohlstandsexplosion in den Ostländern und eine Wohlstandseliminierung in den Westländern. Das ist genau die neue Ordnung, die sich jetzt gerade entwickelt hat. Und ich weiß gar nicht, ob die Strippenzieher, gerade auch des Westens, sich darüber im Klaren sind, dass zum Beispiel China eine kommunistische Struktur hat. Die können von heute auf morgen letztlich alle Vermögenswerte aus dem Westen sogar enteignen. Ich meine, sie haben entsprechende Vorbilder im Westen selbst. Nehmen wir die Schweiz, nehmen wir Deutschland, nehmen wir USA, die meinetwegen russisches Vermögen von Privatbürgern beispielsweise beschlagnahmen. Das ist denen gar nicht klar. Das ist so eine Art fast schon suizidale Politik, die dahinter steht.
Auf jeden Fall finde ich es spannend zu beobachten, wie sich die Pole verschieben in der internationalen Ordnung oder sogar in der Weltordnung. Und wir werden einfach weiter dranbleiben und euch hier über diese Entwicklungen gerne informieren. So, jetzt kommt die Bankenkrise, Andreas. Wir haben ein Video gestern eingestellt, wo ein Roger Köppel, der Chef der Weltwoche, völlig kollabiert ist.
Naja, kollabiert nicht, aber er ist im Prinzip in einer Situation, wo man das Gefühl hatte, jetzt verliert er die Nerven. Ich habe mir das zweimal angesehen und ich kann ihn gut verstehen. Er ist einer der letzten Patrioten. Das war so ein Aufstand der Anständigen. Er ist mit Rückgrat gesegnet. Das muss man einfach so sagen. Ob man seiner Meinung ist oder nicht, das ist jetzt gar nicht relevant. Er ist auf jeden Fall aus meiner Sicht jemand, der ziemlich klar sagt, was er denkt. Und auch wenn wir dann irgendwelche Mails bekommen, dann nach dem Motto, ja, wisst ihr denn gar nicht, dass der mit dem WEF und so weiter zusammenhängt? Kinder, wisst ihr nicht, wer alles mit dem WEF schon zusammenhing? Entscheidend ist, an den Taten müssen wir sie sehen. Wir können uns doch nicht so primitiv rangehen und sagen, war der schon mal auf einem Kursus beim WEF und damit ist er für uns nicht mehr tragbar. Wir müssen doch auch erkennen, was läuft dort. Und er hat in einer Art und Weise den Bundesrat, das sind die führendsten Regierungsebenen in der Schweiz, als abgerichtete Hündchen, als dressierte Affen bezeichnet. Also das muss man sich einfach mal vorstellen. Er hat Joe Biden als wirklich schlimmen Heuchler bezeichnet. Und ich habe mich gewundert, mein lieber Freund, wie läuft er jetzt aus dem Ruder? Er wollte bis zum Schluss die Credit Suisse retten. Ich kann ihn verstehen aus seiner Sicht. Übrigens, ich bin mit seinen Grundansichten gar nicht unbedingt mit allem einverstanden. Aber die Art und Weise, wie es gerade in der Politik läuft, ist wirklich ein Paradebeispiel dafür, wie es nicht sein darf.
Naja, man merkt jetzt schon natürlich auch die Unsicherheit der Menschen, die aus Deutschland oder Österreich geflüchtet sind mit ihrem Wohlstand in die Schweiz, ja, und jetzt natürlich auch große Sorgen haben. Aus deiner Sicht, Andreas, es kam ja gestern, dass die Credit Suisse durch die UBS übernommen werden soll. Aus deiner Sicht ist diese Notfallübernahme nicht gerade förderlich und kann wohl die Nervosität an den Finanzmärkten nicht lindern. Im Gegenteil, die Märkte realisieren ja offenbar diese heiße Nadel, mit der hier ein Beruhigungsprogramm gestrickt wurde. Und ich sehe dich auch am Wochenende, wo wir eigentlich uns auch ein bisschen um uns kümmern wollen, immer sehe ich dich im Moment nur diese Dinge nachprüfen und beobachten. Diese Entwicklungen, denn es geht ja nicht nur um die Bedrohung der größeren Anleger, es geht jetzt um alle, Sparer, Rentenbezieher und so weiter.
Ja, man sieht, wie sich die Bilanzsummen der Zentralbanken momentan dramatisch erhöhen und wir sehen einfach, was da gerade passiert. Die Lage ist ja seit Jahrzehnten ernst, das muss man ganz klar sagen. Aber es ist eben nicht die typische Sau, die gerade durchs Dorf getrieben wird. Jetzt können wir darüber reden, das ist ja so ein bisschen mein Dauerthema mit der Finanzpolitik, eins meiner Kernthemen. Aber wenn sie dann eben nicht reinpassen, weil wir gerade Corona-Wochen haben oder Nord Stream-Wochen, dann ist das schwierig, darüber zu reden. Naja, und die Krisenpolitik in 2008, viele erinnern sich, bei der letzten Krise, das kommt ja nochmal auf die momentane Verwerfung, die wir gerade leben, nochmal obendrauf. Denn das Problem war ja noch gar nicht gelöst. Man hatte auch vor 15 Jahren bei der letzten Finanzkrise keine ordentliche Politik zur Gesundung des Finanzsystems angestrebt, sondern eigentlich nur wie üblich die Profite des Geldadels im Fokus gehabt und letztendlich nur Zeit geschunden. Also nun holen uns die falschen politischen Entscheidungen wieder ein. Aber jetzt ist es fraglich, ob man diese Nummer, die man damals gemacht hatte, zu Lasten der gesamten Weltbürger zugunsten einiger weniger Oligarchen oder Philanthropen, ob man das wiederholen kann. Immer mehr Menschen interessieren sich nämlich mittlerweile auch für die Architektur des Geldes und sie erkennen dabei übrigens auch die Faszination dieser Materie. Es ist alles andere als langweilig und trocken, wie viele glauben, oh, Geldsystem interessiert mich nicht. Aber es ist ein Abenteuer, wenn man sich damit auseinandersetzt und anfängt, es zu verstehen.
Du hast bei den Seminaren, als es die noch gab hier in Kanada, hattest du einen Film immer eingestellt, so einen Zeichentrickfilm. Was ist das? Ich glaube, Fabian oder so hieß das, ne?
Ja, es gibt den Fabian oder auch Wie funktioniert Geld, wo man erkennt, wie die Umverteilungsmechanismen laufen und warum die Systeme kollabieren müssen.
Können wir vielleicht nachher einstellen. Du kannst mir mal den Link schicken und dann stellen wir euch das ein, weil auch wenn jemand sagt, mir ist das so kompliziert, ich verstehe das alles nicht, wer diesen kurzweiligen Film sieht, es geht auch nicht lang, glaube ich, zehn Minuten ungefähr, genau, der hat tatsächlich danach mehr Innenblick und kann die Dinge besser einordnen. Ja, und wieder mal wird natürlich die Notenpresse angeschmissen, läuft heiß, um die Welt wieder mit neuen Mitteln zu versorgen. Und angesichts jetzt der schweren Spannungen im Finanzsystem greifen, wie immer, die großen westlichen Notenbanken ein. Die Bank of England, die Europäische Zentralbank, die US-Notenbank Federal Reserve System, Japans Zentralbank, die Schweizerische Nationalbank und die Kanadische Zentralbank. Alle kündigten gestern eine Aktion zur Stärkung der Liquiditätsversorgung an über sogenannte US-Dollar-Swap-Abkommen. Andreas, dann ist doch alles in Ordnung. Was heißt denn dieses Swap-Abkommen?
Ja, das ist wirklich ein bisschen schwierig. Das ist ein Fachbegriff, ein Chinesisch. Also Swap-Geschäfte sind eine besondere Art oder eine besondere Form, genauer genommen, des Devisenaustauschgeschäftes. Also Devisen sind ja Währungen, Fremdwährungen, bei dem ein Partner dann einem anderen, in diesem Fall Staaten, sofort Devisen, also Geld, dann zur Verfügung stellt, also quasi ein Kredit gibt. Und gleichzeitig aber auch der Rückkauf zu einem festen Termin in der Zukunft und natürlich auch zu einem festen Kurs vereinbart wird. Bisschen schwierig zu verstehen, notfalls mal ganz kurz zurück scrollen und nochmal hören, wer das wissen will genau. Das sind sogenannte Termingeschäfte. Man hat diese Instrumente irgendwann mal eingeführt, dann um Wechselkursschwankungen bei Währungen abzusichern. Das machte absolut Sinn. Wenn zum Beispiel ein Unternehmen internationale Geschäfte eingegangen ist, die längerfristig geplant waren, deren Umsätze also eine längere Zeitspanne beanspruchte. Aber diese Instrumente kann man natürlich auch missbrauchen. Das wurde zum Beispiel permanent gemacht, zum Beispiel in den Spekulationsorgien von Großanlegern, die in Investmentbanken dann ihr Unwesen getrieben haben in den ganzen letzten Jahrzehnten und damit die physische Wirtschaft massiv geschädigt hat. Also die Sicherungsinstrumente als Kapitalanlage missbraucht. Gut, man fragt sich, wo sind da eigentlich die Aufsichtsbehörden? Aber auch wie jetzt, wo die Notenbanken sich gegenseitig Geld verleihen, obwohl eigentlich auf allen Seiten keine Sicherheiten mehr da sind. Ich verleihe ja nur Geld, wenn ich eine Sicherheit habe. Geht mal zur Bank und sagt, ich möchte gerne 100.000 Euro haben. Da fragt der Banker, ja, was haben Sie denn für Sicherheiten? Und wenn ich dann sage, ich habe keine, aber vertrauen Sie mir, dann nimmt er gleich seinen Kaffee wieder weg und der Keks ist auch wieder weg vor mir, dann schmeißt er mich raus. So einfach ist das Ganze. So, die staatlichen Überwachungssysteme der Kapitalsammelbecken, die versagen da aus meiner Sicht auf ganzer Linie. Aber das kann uns natürlich auch nicht wundern, wenn wir wissen, wer die Entscheidungen in der Politik fällt. Und das sind grundsätzlich natürlich nicht die Politiker, die führen ja nur aus.
Andreas, heute ist der 20. März 2023 und laut einer Pressemitteilung wird der Federal Reserve zufolge mindestens bis Ende April diese Swap-Krisenabwehrmaßnahme in Gang gesetzt. Die derzeitigen Turbulenzen im Bankensektor fordern aber immer mehr an Liquidität und in der vergangenen Woche haben sich die US-Banken eine Rekordsumme an kurzfristigen Krediten bei ihrer Notenbank Federal Reserve ausgeliehen. Die bisher ausgeliehene Summe übertraf mit rund 153 Milliarden Dollar, sogar den bisherigen Höchstwert aus der weltweiten Finanzkrise 2008.
Ja, das muss man sich wirklich mal ganz deutlich vor Augen führen. Wir haben bereits jetzt schon die 153 Milliarden Rettung im Prinzip, die wir vergleichen mit 2008, bereits heute schon erreicht. Also wenn man sich darüber unterhält und sagt, naja, wir können die Finanzkrise mit 2008 nicht vergleichen, dann soll das beruhigen und die Aussage stimmt auch. Aber es sollte nicht beruhigen, weil es ist viel schlimmer als 2008. Das ist die Realität. Und dazu kommen noch weitere Programme. Deshalb ist es auch schon schlimmer als damals mit der Summe. Denn die Rettung der Silicon Valley Bank beispielsweise, die wird über ein ganz anderes Finanzinstrument umgesetzt. Das ist da gar nicht mit drin. Also ich kurz zusammengefasst, es brennt gerade das gesamte Weltfinanzsystem und das Feuer breitet sich aus. Und der Vertrauensverlust der Anleger spricht da ebenfalls Bände. Genau wie bei dem Kredit, bei dem Banker, vertrauen Sie mir. Genauso erwartet man bei den Leuten, die das Geld nutzt, die sollen Vertrauen haben. Und das haben sie einfach nicht mehr.
Bundeskanzler Scholz hat heute auch versucht, die Menschen zu beruhigen, indem er gesagt hat, ist überhaupt kein Problem, ist alles sicher.
Naja gut, also Ex und Cum Scholz oder Cum und Ex Scholz, das muss man ganz klar sagen, der ist natürlich im Bereich auch der Warburg Steuerbetrügereien natürlich in irgendeiner Form offenbar involviert und dass er dann natürlich so etwas sagt, weil er ganz klare Lieder singt, dessen Boot er ist, das erscheint mir da logisch an der Stelle.
Sagt der Mutmaßer Andreas Popp. Wir wollen noch mal zurück zur Schweiz kommen. Credit Suisse, UBS, die kommen auch nach der angeblichen Sicherung des Finanzplatzes durch den Kauf der Credit Suisse durch die UBS nicht zur Ruhe. Und da sind ja Kursverluste, und zwar ziemlich hohe, im Moment die Folge.
Naja, klar, das mit dem Vertrauen, das ist die Frage. Viele internationale Anleger, die steigen jetzt nach der Übernahme der Credit Suisse im großen Stil bei der Bank aus. Und zwar sowohl als Kunde, also die Leute, die ihr Geld dort geparkt haben, als auch als Aktionär. Also die Titel der Schweizer Großbank Credit Suisse, die sackten am Montag, also schon nach der Übernahme, nach der Bekanntgabe, im frühen Handel um 63% ein. Und zwar auf 0,68 Franken ab. Das muss man sich mal vorstellen, die Aktien. Das heißt, also unter den von der UBS bezahlten Kaufpreis von 0,76. Also nochmal, die UBS hat 0,76 Franken bezahlt pro Aktie und die hat heute nur noch einen Wert von 0,68. Heikle Nummer. Daraufhin brachen natürlich auch die Anteile der UBS ein und zwar um 13% auf unter 15 Franken pro Aktie und europaweit rutschten Titel von Finanzdienstleistern und Versicherern zum Teil extrem tief ins Minus. Und hier hat Roger Köppel recht gehabt. Hätte man die Credit Suisse eben halt gerettet, dann wäre die UBS jetzt nicht mit in den Sog reingeraten. Und zusätzlich natürlich auch die Problematik der Aushebelung des Wettbewerbes. Denn Credit Suisse war ja ein Wettbewerber. Die Schweizer Nationalbank und die Regierung, die müssen jetzt übrigens den Deal der UBS und Credit Suisse zusätzlich mit Liquiditätshilfen unterstützen, nämlich in dreistelliger Milliardenhöhe. Das ist mehr, als die Rettung der Credit Suisse allein gekostet hätte. Also hier sieht man schon, dass da was nicht richtig läuft. Und das sind aus meiner Sicht ultragefährliche Signale für alle Bankkunden.
Ja, man erkennt ja auch die Ansteckungen, die weltweit jetzt drohen sollen. Also die Unruhe belastet offenbar die Aktienkurse der Deutschen Bank und der Commerzbank. Da fallen die Kurse um 5%. Und die Frage ist jetzt, ob die Rettungsmaßnahmen überhaupt ausreichen, um den massenhaften Abzug von Kundengeldern zu stoppen?
Ja, das ist die entscheidende Frage. Es ist ja jetzt zu der maroden Lage des Finanzsystems auch noch die völlig zerstörerische Sanktionspolitik gegen Russland dazugekommen in letzter Zeit. Und auf mich wirkten diese Maßnahmen wirklich wie ein Finanzsuizid des westlichen Standortes. Allein das Einfrieren von Guthaben von russischen Bürgern hat der westlichen, man kann schon fast sagen ehemaligen Finanzmetropole Schweiz einen irreversiblen Schaden zugefügt. Massen an Gelder sollen vom Osten, vor allem auch aus Fernost, aus der Schweiz und auch aus Liechtenstein abgezogen worden sein. Und dieser Aderlass, der scheint auch noch nicht abzubrechen.
Und auch die wichtigsten asiatischen Börsen haben heute auch überwiegend nachgegeben. Das heißt, die Übernahme der Credit Suisse und die Notfallmaßnahmen der Notenbanken konnten gegen die Ängste vor einer möglichen tatsächlich finalen Bankenkrise nur wenig ausrichten.
Gut, das ist aber trotzdem ein bisschen vorsichtiger zu bewerten. Gerade China hatte sich in den vergangenen Jahren nicht, beziehungsweise nur in Ansätzen, an der von den westlichen Pendants verfolgten ultralockeren Geldpolitik beteiligt. Die haben also nicht Geld gedruckt, auf Teufel komm raus. China hat auch mehrfach vor den Gefahren einer zu langen Nullzinsphase gewarnt. Wenn wir hohe Inflationsraten haben, dann darf der Zins nicht auf Null sein, denn der Zins ist immer Schadensersatz für Inflation und nur im zweiten Rang eine Gewinngröße. Das haben viele auch mittlerweile völlig aus den Augen verloren. Wir können sehen, dass das chinesische Finanzsystem übrigens bislang nur ganz minimal oder peripher von der gegenwärtigen Krise überhaupt im westlichen Finanzsystem betroffen ist.
Ja, sind ja keine entspannten Aussichten. Was kann man denn unseren Hörern jetzt raten? Wie reagiert man am besten? Ich stelle diese Frage zwar oft und immer wieder fast im selben Tonfall, weil nicht alle unsere Podcasts hören.
Ja, ich weise dann nochmal auf das aktuelle Video hin, welches sich auf der Seite der Wissensmanufaktur veröffentlicht hatte vor kurzem. Du kannst es gern auch noch einmal hier mit einstellen. Am besten zu diesem Video, wie funktioniert Geld? Zwei kleine untereinander, die sind auch beide relativ kurz. Denn ich finde es wichtig, wenn die Menschen auch die Hintergründe der Misere verstehen, um dann zum Beispiel auch meine Maßnahmetipps oder auch die von anderen, die auch im Video jetzt sind, besser dann nachvollziehen zu können.
Ja, meine Frage ist, ob es vielleicht auch mal an dieser Stelle ein paar gute Nachrichten gibt in Sachen Finanzwelt, die Zukunft der Bürger. Die haben ja immer mehr Sorgen, ihr Kapital zu verlieren.
Ja, sowas mache ich viel lieber. Gute Nachrichten, die sind natürlich auch nur bedingt gut, aber zumindest haben sie einen richtigen Kern. Auch da kann man was zu sagen. Also Norbert Hering zum Beispiel, der hatte gerade einen Text veröffentlicht und der macht ein bisschen Mut, auch wenn es nicht im direkten Zusammenhang jetzt zur aktuellen Bankenkrise zu stehen scheint. Aber die Zentralbanken, die wollen ja offenbar nur Zeit gewinnen und den Crash, und der muss kommen, das ist sicher, um diesen Crash also zu verzögern. Die wollen ihn verzögern. Man hofft also offenbar darauf von Seiten des Finanzsystems, zeitnah das digitale Zentralbankgeld einzuführen, um einen Bankrun unmöglich zu machen. Denn bei der Abschaffung des Bargeldes, dann könnte man ja nichts mehr abheben. Und das Abheben vom Bargeld ist ja quasi dann der Bankrun.
Ja, und was ist jetzt die gute Nachricht?
Na gut, die gute Nachricht, die lässt sich so ein bisschen ableiten aus Nigeria. In Nigeria war die Zentralbank dabei, große Teile des Bargeldes aus dem Verkehr komplett rauszuziehen, um die Menschen dann zu zwingen, mehr mit dem neuen digitalen Zentralbankgeld zu bezahlen. Das heißt eNaira, so heißt diese Währung. Und nach Gerichtsurteilen und heftigen Protesten gibt die Notenbank nun erst einmal klein bei. Und das ist die gute Nachricht. Das heißt, der Fall zeigt uns, wie sehr ein Misstrauen gegenüber digitalem Zentralbankgeld angezeigt ist. Und das ist eine gute Entwicklung, dass die Menschen sich nicht digital inhaftieren lassen wollen. Nichts anderes ist das meiner Meinung nach. Und Nigeria muss nun die Bargeldverknappung beenden. Führt also das Bargeld wieder ein, ja, wenn das keine gute Nachricht ist. Nigeria ist hier wieder mal ein Versuchskaninchen der Bill & Melinda Gates Stiftung und der Better Than Cash Alliance. Das sind so die Vorzeigestrukturen, die eben halt das Geld abschaffen und auch damit eben halt die Freiheit abschaffen, aus meiner Sicht. In Nigeria wird vieles übrigens immer zuerst in großem Maßstab umgesetzt, weil es ein sehr bevölkerungsreiches Land ist und da wird alles ausprobiert, was sich dann in verschiedenen Stiftungen oder Initiativen aus dem Silicon Valley so ausgedacht wird und natürlich auch aus Washington, um dann die Bevölkerung unter langsam aber sicher unter die totale automatisierte Überwachung zu bekommen.
Ja, und offenbar funktioniert es halt nicht so, wie die Herrschaften sich das vorstellen. Im Dezember letzten Jahres hatte die Notenbank Nigerias die alten Geldscheine ja für ungültig erklärt. Und die Banken wurden angewiesen, nur noch ganz geringe Bargeldbeträge in neuen Scheinen auszugeben. Damit wollte man ja das digitale Bezahlen schneller und stärker durchsetzen. Und dann haben wir die vielen Widerstands- und Protestfilme gesehen.
Ja, also diese massive Bargeldverknappung, die bedeutete ja für viele Millionen Nigerianer, ohne Bankkonto und ohne Smartphones, das haben nämlich viele gar nicht, extrem große Härten bis hin zur existenziellen Not und führt für viele Unternehmen zu massiven Umsatzeinbrüchen. Die schlechte digitale Bezahlinfrastruktur kommt ja noch dazu, die ganze Technik, die Elektronik, der Strom und so weiter, und die ist der gestiegenen Anzahl von Geldtransaktionen noch überhaupt nicht gewachsen. Also man sieht hier auch, wie hier mit heißer Nadel gestrickt wird. Und nun hat der oberste Gerichtshof Nigerias Recht gesprochen. Er stellte fest, dass die Bürger ein Recht auf Schutz der Staatsführung und der wirtschaftlichen sozialen Ordnung haben.
Und die Kreise, die reichen ja noch viel weiter, denn es wurde nicht nur der Handel massiv gestört, ist ja schon schlimm genug für die Menschen, sondern auch das überwiegend privatwirtschaftlich organisierte Gesundheitssystem Nigerias. Also die Menschen konnten nicht mehr für dringend benötigte Behandlungen und Medizin bezahlen. Und das Gesundheitspersonal konnte seine Arbeitsorte nicht mehr erreichen. Das ist ja schon fast ein Katastrophenzustand.
Ja, wir sehen das und ich sehe hier ein bisschen die Vergleiche auch mit der Corona-Politik. Wir sehen, ob das jetzt eine Stiftung ist, irgendwelcher Philanthropen oder Better Than Cash Alliance oder was auch immer, oder eben halt auch die WHO, die anordnen, was die Staaten dann zu tun haben und wozu das führen kann. Und da gehört das aus meiner Sicht auch so ein bisschen dazu. Ja, diese digitale Währungseinführung als Pilotprojekt hat hier eine verheerende Bilanz. Nigerianer sind gestorben, Eigentum wurde zerstört und ging verloren. Irgendwie erinnert das wirklich auch ein bisschen an Corona und an deren Spritzen. In vielen Häusern herrscht Hunger, weil die Menschen nicht in der Lage sind, ihre hart verdienten Gelder, die sie bei den Banken eingezahlt haben, zu verwenden, weil die Politik offensichtlich zu eigenmächtig ist.
Bleibt die Frage, was wir jetzt aus diesem Vorgang lernen können. Du hast ja immer wieder gesagt, dass der geplante digitale Euro so gestaltet wird, dass er Bargeld nicht ergänzt, sondern es auch wahrscheinlich komplett verdrängen soll.
Ja, wir erkennen aber nun das Scheitern des digitalen Währungsprojektes in Nigeria. Und das ist das gute Signal, um das auch damit noch mal vielleicht ein bisschen ins Ende dieses Themas zu bekommen. Auch Europa oder die USA könnten allein durch diese Zwangsfreiheitsberaubung bei der Einführung des digitalen Währungssystems ebenfalls schlimmste Nöte verursachen. Denken wir allein an einen Blackout in solchen Ballungsgebieten beispielsweise wie Berlin, Hamburg oder sonst wo und keiner kann mehr zahlen, dann ist ja keine Zahlung mehr ermöglicht. Und diese dramatische Gefahr, die wird immer mehr Bürgern bewusst und das ist gut so, denn man kann die digitalen Maßnahmen verhindern, nämlich dann, wenn die Völker aufstehen und sagen Nein.
Also mit anderen Worten, die Menschen wachen weiter auf. Wir befinden uns in einem transformatorischen Prozess und zwar weltweit. Und der läuft offenbar etwas anders ab, als die Herrschaften in Davos und anderswo sich vorstellen wollen. So ist's nun mal. Und am Ende, so heißt es, muss das Dunkel sogar dem Licht dienen. Also es sind wirklich sehr, sehr spannende Zeiten. Indes ist an diesem Wochenende eine große Delegation aus Berlin nach Japan gereist. Neues Thema, nämlich dein Lieblingskanzler Olaf Scholz. Und der möchte sich jetzt Japan zum Vorbild nehmen und hat alles, was er an Top-Personal finden konnte, in Berlin mitgenommen. Dabei waren also Robert Habeck, dann war Annalena Baerbock da, Christian Lindner, der für die Finanzen zuständig ist, Nancy Faeser fürs Innenministerium durfte auch nicht fehlen, Volker Wissing von dem Verkehrsministerium, FDP war dabei und Boris Pistorius. Also eine hochrangige Delegation, die, warum lachst du denn so?
Nein, alles Top-Experten, ich schmunzel.
Also, aber du hast hier gerade sehr laut geschmunzelt. Naja, und in einem Twitter-Beitrag, also man liest nicht so viel, angekündigt wurde das mit viel Tamtam, Aber so richtig viel am Ende bis jetzt, heute haben wir ja schon Montag, und Frau Faeser und Hubertus Heil, der übrigens auch dabei war, den habe ich als Top-Politiker gerade noch unterschlagen, die sind ja inzwischen hier nach Kanada gekommen, die wollen hier auch ein paar Absprachen treffen, habe ich vorhin gelesen, ist bei uns eingestellt, denn die wollen sich mal das Punktesystem, das Einwanderungspunktesystem Kanadas anschauen. Und wollen sich eventuell für Deutschland was abschauen. Mal abgesehen davon, dass es ziemlich spät ist, Andreas, glaubst du, dass sie sich da wirklich was draufladen werden?
Aber was heißt wie spät? Also es ist ja so, das machen die ja schon seit Jahrzehnten. Ich erinnere mich, ich habe gute Bekannte auch aus der deutschen Politik, unter anderem von den Linken, und die sind dann hier alle rübergeflogen, schon vor 10, 12 Jahren, und haben sich auch das Punktesystem angemacht. Das war auch so eine hohe Delegation in der sachlichen Kompetenz, wie die, die nach Japan geflogen sind. Und dann haben die Sightseeing-Tours gemacht, waren in den besten Restaurants essen und so weiter und haben sich dann angeblich nebenbei um das Punktesystem gekümmert. Die Einwanderungsbedingungen in Kanada sind gar nicht schlecht, denn die sagen, wir wollen nur dann Menschen haben, die auch dem Staat etwas bringen. Deshalb ist es nicht so einfach, hier einzuwandern, aber durchaus möglich für bestimmte Gruppierungen zum Beispiel, aber so einfach nicht. Und unterm Strich gesehen können die noch 20 Delegationen hier rüber schicken, die Business Class oder First Class oder mit eigenen Maschinen hier rüber fliegen. In dem Moment, wenn sie hier nur rumlaufen und machen sich da ein paar schöne Tage, passiert da gar nichts. Und das ist das, was ich in der Vergangenheit erlebt habe.
Also auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob sie sich nur ein paar schöne Tage machen. Sie werden schon auch ein paar Meetings haben und also was ist denn heute nun los mit dir?
Ich kann es beurteilen, weil ich habe wirklich gesehen, das wäre die erste Delegation, die jetzt richtig massiv arbeitet. Ich habe schon solche Delegationen beobachtet. Ich habe die Bilder gesehen, wie sie durch die Gegend gelaufen sind. Die sind wunderschön unterwegs gewesen in Saunaclubs und so weiter. Also ganz normal natürlich. Haben sich schön gemacht, aber so richtig
Bevor du
gearbeitet.
dich jetzt hier in eine falsche Richtung
Ja.
verreitest, nehme ich dir das Mikrofon wieder weg
Ja.
und
Ist gut so.
moderiere hier weiter. Herr Scholz, der ja nun mit der Top-Delegation in Japan war, der hat in einem Twitter-Beitrag, das haben die Epoch Times-Kollegen gemeldet, drei Punkte betont, bei denen die beiden Länder voneinander lernen wollen. Scholz schreibt, wir haben uns getroffen, um voneinander zu lernen und gemeinsam zu handeln. Erstens beim Schutz kritischer Infrastruktur. Zweitens beim Schutz der Handelswege in einer regelbasierten Weltordnung.
Da
Was sagst du?
haben wir sie wieder, die regelbasierte Verordnung. Das ist die amerikanische Modellstruktur.
Drittens bei der Sicherheit unserer künftigen Energieversorgung, klimaneutral und nachhaltig.
Gut, da muss man erstmal ein ganz kleines bisschen ausholen. Gehen wir einfach mal 30 Jahre zurück und sagen, wie hat sich Japan entschieden? Denn wir hatten vor 30 Jahren eine relativ hohe wirtschaftliche Aktivität, die Börsen überflogen, die Leute drehten durch und meinten, sie könnten 40% Rendite mit Aktien machen, aber in der Woche, viele erinnern sich, nachdem 1996 die Telekom an die Börse gegangen ist und alle waren in einer Art Rausch, in einem Fieber. So, aus dieser Position heraus gab es jetzt eben halt Entwicklungen. Wie hat Japan sich entwickelt? Japan hat gesagt, wir haben ein Problem der überalterten Gesellschaft. Das hatte Deutschland auch. Japan hat das Problem des amerikanischen Einflusses durch den Zweiten Weltkrieg. Hat Deutschland auch. Japan hat gesagt, wenn wir jetzt weniger junge Leute haben, die arbeiten können, dann müssen wir unsere Produktivität im eigenen Land reduzieren und dafür in China auslagern, um deren Arbeitnehmer, die haben junge Leute, die dann arbeiten, für uns eben halt in Lizenz. Dafür hat sich Japan entschieden. Deutschland hat sich entschieden, wir wollen die Facharbeiter aus Syrien, aus Afghanistan, die CNC-Fräser, Herzchirurgen und so weiter aus Pakistan, die wollen wir jetzt alle rüberholen und die sollen jetzt letztendlich dann die Wirtschaft retten und auch die Altersversorgung der alten Menschen irgendwann bezahlen. So, und das ist schon der Knackepunkt. Deutschland ist jetzt voll mit einem Migrationshintergrund, der nicht finanzierbar ist, weil sie nicht eingewandert sind in die Arbeit, sondern eingewandert in die Sozialsysteme. Und Japan hat einfach seine Bevölkerung reduziert und leben deshalb sehr gesund und haben wenig Kosten, weil sie eben halt diese Einwanderungsfluten nicht zu finanzieren haben. Und diese beiden unterschiedlichen Ausgangspunkte jetzt zu nehmen, der eine hoffnungslos verschuldet, die Grenzen sind auf und es werden mittlerweile Leute aus ihren Häusern rausgeschmissen, damit neue Zuwanderer, nicht Flüchtlinge, Zuwanderer dort einziehen können, das zu vergleichen mit Japan, die völlig gesund sind und sagen, wir lassen keine rein, lieber haben wir weniger Menschen hier, aber wir sind eben halt hier gesund und strukturiert aufgebaut. Das kann man doch nicht als Grundlage nehmen, um zu sagen, so und jetzt wollen wir mal von Japan lernen, wie wir das jetzt in Zukunft machen werden. Das ist ja wirklich lächerlich.
Ja, aber er hat ja andere Schwerpunkte hier genannt, der Herr Scholz. Also Schutz kritischer Infrastruktur, Schutz der Handelswege in einer regelbasierten Weltordnung und künftige Energieversorgung, klimaneutral.
Ja, aber wir müssen ja die Ausgangsposition sehen, was überhaupt finanziell möglich ist. Man kann nämlich nur dann eine sinnvolle Politik machen. Ich finde auch, die kritische Infrastruktur sollte im Fokus sein. Wenn aber das Geld mittlerweile dafür rausgeht, Menschen irgendwie am Leben zu halten, weil ein Land überfüllt wird, was es nicht mehr stemmen kann, dann ist kein Geld mehr für diese Dinge da. Das heißt, die Ausgangspositionen sind einfach so unterschiedlich. Und aus diesem Grunde sind diese Punkte, die da genannt werden, und das Ganze in Verbindung in Deutschland mit einer völlig verfehlten Energie- und Infrastrukturpolitik, das kommt ja noch obendrauf zu dem ganzen Wahnsinn, Deindustrialisierung und so weiter. Und diese Kriegswütigkeit, noch überall gegen Russland vorzugehen, ein Herr Buschmann, der sich wirklich hinstellt und sagt, wir werden Putin sofort festnehmen, wenn er mir vor die Flinte kommt, das sind ja alles Dinge, wo man sagen muss, wie soll man denn auf der Basis diese Länder vergleichen? Ein strukturiertes und ein chaotisches Land, und jetzt sagt das chaotische Land, nachdem alles runtergefallen ist, den Bach, jetzt müssen wir mal von euch lernen, wie habt ihr das eigentlich gemacht?
Ja, du hast es wieder sehr schön auf den Punkt gebracht. Das Handelsblatt zum Beispiel berichtet, dass in Japan in puncto Energieversorgung Staat und private Unternehmungen eng zusammenarbeiten, was wahrscheinlich Habeck und Co. auch gut gefällt. Und demnach gäbe es dort einige Unternehmen, staatliche Organisationen sowie staatliche und halbstaatliche Finanzinstitute, die sich auf die Finanzierung, Erforschung und Erschließung von Energie und anderen Rohstoffquellen spezialisiert hätten.
Ja, auch hier muss man sehr genau hinhören, was man damit meint. Man spricht hier von Kooperation zwischen Privat und Staat. Und das ist auch richtig so. Aber was wir hier haben in Deutschland oder was in Deutschland ist, ist eine Verstaatlichung des Privaten. Hier wird getrennt, es gibt Private, es gibt Staaten und die arbeiten in Kooperation. Und wenn hier als staatlich Institutionen, das Finanzwesen und die Bankensysteme genannt werden, ja, dann ist das absolut richtig. Ich bin persönlich der Meinung, wenn Geld ein gesetzliches Zahlungsmittel ist, dass es nur staatlich organisiert werden kann, das heißt hoheitlich geregelt werden, und es darf auch nicht genutzt werden, Geld, um damit Gewinne und Profit zu machen im Sinne von Spekulation. Das sind nämlich die eigentlichen Grundlagen einer vernünftigen Politik, wo der Staat die staatlichen Aufgaben macht und der eigentlichen Wirtschaft, dass man die komplett privatisiert und dann den freien Märkten unterwirft. Wir haben aber ein Kuddelmuddel und die haben Kooperationen, die klar getrennt sind. Das ist ein Unterschied.
Wir bleiben noch mal ganz kurz in Japan, denn da kommt noch eine ganz spannende Meldung von Toyota. Und zwar der leitende Direktor und Präsident des tatsächlich weltgrößten Automobilherstellers Toyota, Akio Toyoda, der ist übrigens der Enkel des Toyota-Gründers, dieser Akio Toyoda. Und der warnt vor einer allzu starken Fokussierung auf den Elektroantrieb. Er gehöre zu einer schweigenden Mehrheit, sagt er, die eine einseitige Festlegung auf E-Autos als Zukunftsmodell ablehne und stattdessen für Technologieoffenheit plädiere. Wörtlich sagt er, die in der Autobranche angestellten Leute bilden größtenteils eine schweigende Mehrheit. Diese schweigende Mehrheit fragt sich, ob es wirklich in Ordnung ist, sich nur auf den Elektroantrieb als einzige Option zu fokussieren. Aber sie denken, dass das der aktuelle Trend ist und dass sie sich deswegen nicht kritisch dazu äußern können. Und mit diesen Worten wird er zitiert beim Wall Street Journal.
Naja, das ist ganz logisch. Und die Problematik ist, wenn wir im Prinzip einer Regierung unterlegen sind, die mehr oder weniger so weit denken kann, wie ein Schwein springen kann. Und um das mal ganz deutlich zu machen, dann kommen da solche absurden Geschichten wie eine totalitäre Ausrichtung auf Elektro. Ich denke mal hier an Kanada. Da gibt es die sogenannten Ice Trucker. Die sind tausende von Kilometern unterwegs im Prinzip mit ihren schweren Dieselmaschinen und so weiter. Und die sollen dann in Zukunft dann mit einem Elektrofahrzeug fahren. Ja, aber wie stellen die sich das denn vor? Das heißt, wenn denn überhaupt erst einmal die Elektrifizierung der Fahrzeuge so ausgereift ist, dass es überhaupt funktioniert, denn das tut es ja nicht. Ich sehe das selbst. Wir haben ein kleines Elektro-EV und wir merken, wenn das Ding auf 30% ist, dass dann die Leistung schon nachlässt. Bei jedem Verbrennungsmotor ist es so, dass die Leistung bis zum letzten Tropfen voll zur Verfügung steht. Und jetzt denke ich zum Beispiel auch hier, wenn ich meinen Traktor verlade auf meinen Anhänger und ich habe davor übrigens auch einen Toyota, das ist ein Tundra, das ist ein Achtzylinder mit 5,7 Liter. Die Deutschen müssen jetzt ganz stark sein, sowas gibt es hier. Braucht man aber auch, wenn man einen Berg hochfährt. Habe ich da einen Elektromotor? Dann versagt das Ding. Das schafft ja kaum, das Ding nachher ohne Anhänger noch hochzubringen. Das ist einfach alles extrem, ja, theoretisch und weltfremd, was da läuft.
Ich sag mal ganz kurz, EV heißt Electric Vehicle, ein kleines elektrisches Fahrzeug ist das.
Ein ATV, ein All-Terrain Vehicle, das ist so ein vierräderiges Quad, aber mit Kabine drauf und so weiter. Und das läuft mit einem Elektromotor, genau.
Ganz eigentlich wie ein Golfkart eher. Das ist mein Lieblingsfahrzeug hier, wenn man etwas längere Strecken zurücklegen muss, die man nicht zu Fuß machen möchte. Denn man hört es nicht in den Wäldern und die Tiere werden nicht gestört. Ja, Andreas, aber wir sind mit der Meldung noch nicht zu Ende. Die deutschen Wirtschaftsnachrichten, die erklären hier, dass Toyota, ähnlich wie BMW, zu den Automobilkonzernen gehört, die einen technologieoffenen Kurs eingeschlagen haben, also neben dem Elektroauto auch die Entwicklung von Hybridantrieben, also Kraftstoff und Batterieantrieb kombiniert und Wasserstoffantrieb, also darauf auch setzen, weil, so sagt Herr Toyoda, weil die richtige Antwort immer noch unklar ist, sollten wir uns nicht nur auf eine Option beschränken. Und Toyoda zufolge haben mediale Kampagnen und der scheinbare Erfolg von E-Autobauern wie Tesla, Rivian und Lucid viele Politiker und Wirtschaftsentscheider in ihrer Wahrnehmung stark beeinflusst. Vielleicht war es auch umgekehrt. Gespräche mit Politikern, in denen er regelmäßig vor den Risiken einer allzu starken Fokussierung auf den E-Antrieb warnt und für die Vorteile einer mehrgleisigen Strategie wirbt, seien wörtlich ernüchternd.
Ja, und das ist bei so ziemlich vielen Dingen. Wir haben eine ausgereifte Technik bei Dieselfahrzeugen. Das ist aus meiner Sicht die zu präferierende Antriebssituation zurzeit, bis wir etwas Neues gefunden haben. Dann gibt es noch die etwas weniger effiziente Benzinfahrzeuge-Geschichte. Aber das will man eben halt eben anders sehen. Und wenn wir uns jetzt noch mal den Wasserstoff angucken, ich hatte mich neulich mit einem Experten für Energie- und Notstromaggregate auseinandergesetzt und der hat mir mal erzählt, wie viel Wasserstoff man eigentlich in einem Tank braucht, um beispielsweise dieselbe Größenordnung zu haben an Reichweite mit einem Benzintank. Und das war ein Vielfaches. Wenn ich also ein Fahrzeug haben will, ein PKW, der 800 oder 600 Kilometer fährt mit Wasserstoff, da bräuchte ich hinten einen Anhänger mit einem großen Tank dran, um das überhaupt zu gewährleisten. Auch das spielt noch eine sehr große Rolle. Das heißt, die technischen Entwicklungen sind wichtig, dass sie vorangehen, aber man entwickelt erst und dann geht man an den Markt. Und man geht nicht erst an den Markt und dann fängt man an zu entwickeln. Das ist ja absurd.
Also der Herr Toyoda von Toyota, der meint es wirklich ernst. Er führt es auch in aller Breite aus. Er zählt die Probleme auf, die den Markt für E-Autos immer noch belasten. Und offenbar wird das wohl auch immer so bleiben. Dazu gehören zum Beispiel Probleme bei der Beschaffung der Rohstoffe, die für den Bau der Antriebsbatterien, für andere Komponenten des Autos, wie zum Beispiel der Antriebsmotoren, notwendig sind. Im Zusammenhang mit diesen Bezugsproblemen steht auch der hohe Verkaufspreis von Elektroautos, der natürlich gegenüber Hybridmodellen und Autos mit Verbrenner weiterhin einen Wettbewerbsnachteil darstellt. Und zudem, sagt Herr Toyoda, finde sich fast nirgendwo auf der Welt ein ausreichend ausgebautes Netz von Ladestationen. Die Käufer halten sich deswegen zurück, weil die Reichweitenproblematik noch immer einen der größten Nachteile der Elektroautos darstelle. Und seine Skepsis wird von vielen seiner Konkurrenten öffentlich geteilt. Spitzenfunktionäre von Mazda haben sich zu Wort gemeldet. Sie sagen, das lohnt sich alles nur bei kleineren Wagen, aus einem Verbrenner ein E-Auto zu machen, weil der Rohstoff- und Energieverbrauch bei der Produktion großer Antriebsbatterien schlichtweg das Ergebnis nicht rechtfertige. Und ohne Subventionen sinkt jetzt auch die Nachfrage, denn die Absatzzahlen sind zwar gestiegen in den letzten Jahren, weltweit, wie auch in Europa und Deutschland. Aber diese Zahlen, heißt es hier, spiegeln kein realistisches Bild der Wettbewerbsfähigkeit von E-Autos wider, weil sie in den allermeisten Fällen von massiven staatlichen Subventionen angetrieben wurden, mit deren Hilfe offenbar der Preisnachteil gegenüber Verbrennern wettgemacht werden soll. Jetzt ist die Frage natürlich zu stellen, was passiert denn, wenn die Subventionen zurückgefahren oder gar gestrichen werden? Und das zeigt ein Blick nach Deutschland. Seitdem die Bundesregierung die Förderung zum Jahreswechsel jetzt deutlich zurückgefahren hat, brechen die Verkaufszahlen geradezu ein, schreiben die deutschen Wirtschaftsnachrichten. Und wir können ja ein paar Zahlen nennen. Im Januar wurden rund 18.100 Elektrofahrzeuge neu zugelassen und knapp unter 9.000 Plug-in-Hybrid. Also das ist ein heftiger Einbruch im Vergleich zum Dezember mit mehr als 100.000. Hier sind es jetzt 18.000 und fast 70.000 Plug-in gegenüber 9.000. Und die Beobachter gehen davon aus, dass viele Verbraucher Autokäufe vorgezogen haben, um Ende 2022 noch die höheren Prämien zu erhalten.
Na, wir sehen hier eben halt diese selektive Berichterstattung der Massenmedien oder diese tendenziöse Berichterstattung pro Elektroauto. Und da werden dann nur ein paar wenige Highlights genannt, wie zum Beispiel der Wirkungsgrad, der bei einem Elektromotor wirklich höher ist als bei einem Verbrenner, und zwar massiv höher. Das stimmt auch. Wenn man aber die gesamte Kette der Energien, die dazugehören, um ein solches Auto zu bauen, die Umweltmaßnahmen, die man da zerstört, mehr oder weniger, die Situation der Batteriebauten und so weiter und so fort, oder eben halt auch der Strommix, denn es ist ja noch gar nicht geregelt, wo der Strom eigentlich herkommen soll, um die Dinger zu laden. Das heißt, wir wissen, dass in Deutschland zurzeit die Kohlekraftwerke wieder in Gang gesetzt wird, weil man eben halt andere Kraftwerke aus ökologischen Gründen abschaffen will, inklusive Atomkraftwerke. Und wir sehen ja, wir haben unter der Ampelregierung zum Beispiel in Deutschland die schlechteste CO2-Bilanz, wenn man das eben halt unter diesen Gesichtspunkten wirklich bewerten will, was ich eigentlich nicht tue. Aber wenn man sie selbst danach bewertet, dann ist das also ein Rückschritt um Jahre, die jetzt letztendlich die rot-grüne Koalition davon stattengebracht hat. Das ist aus meiner Sicht eben halt Heuchelei. Und deshalb ist es immer wieder mein Ansinnen, dass Heuchelei normalerweise auch als Straftatbestand sein müsste. Das meine ich ganz ernst. Man könnte das juristisch als Straftatbestand einführen, wenn einer sagt, ich möchte das und das Ergebnis erreichen. Und um das zu erreichen, fälle ich verschiedene Maßnahmen und die führen genau zum Gegenteil. Aber ich halte trotzdem daran fest, dann ist für mich ein Straftatbestand, wenn es den gäbe, der Heuchelei erfüllt, und das müsste dann entsprechend auch juristisch geahndet werden.
Sprach der Vordenker Andreas Popp, der kein Querdenker, sondern ein Nachdenker und ein Vordenker ist und vieles schon vorgedacht hat, was dann auch so gekommen ist. Mal gucken, ob das mal irgendwann unter Strafe gesetzt wird. Auf jeden Fall vielleicht noch eine letzte Zahl vom Verband der Automobilindustrie. Dort rechnet man inzwischen mit einem Rückgang des Marktanteils von Elektroautos. Dieser dürfte 2023 gegenüber dem Vorjahr um 3 Prozentpunkte auf 28% sinken. Das sagt zumindest VDA-Präsidentin Hildegard Müller, hat sie gegenüber der Welt am Sonntag gesagt. Und der Rückgang sei eben dem Absatzeinbruch bei Plug-in-Hybriden geschuldet. Also Wagen mit Verbrennung und Elektromotor. Und diese Plug-ins, die eben neben dem Elektromotor noch den Verbrenner nutzen, werden seit Jahresbeginn in Deutschland nicht mehr gefördert. Für Batterie- und Brennstoffzellenautos sind die Förderprämien gesunken und maximal können die Käufer vollelektrischer Autos nun vom Staat statt 6.000 noch 4.500 Euro erhalten, wenn ihr Wagen mit weniger als 40.000 Euro netto in der Verkaufsliste steht. Und für teurere Fahrzeuge bis zu einem Nettolistenpreis von 65.000 Euro gibt es noch 3.000 statt bislang 5.000 Euro. Also das heißt, das sind ja doch alles Argumente für Autokäufer. Und es ist klar, dass sich diese Kürzungen dann auf den Verkauf der E-Autos auswirken wird. Ja, ihr Lieben, ich hätte noch ganz viele Meldungen, aber Andreas, der hat mir gerade so ein Halsabschneiderzeichen gezeigt.
Genau, ich bin der Halsabschneider, genau.
Und was macht der Halsabschneider jetzt?
Kaffee.
Hätte ich nie vermutet.
Nein, aber jetzt weißt du es, eine Überraschung. Heute gibt es Kaffee.
Bis später, ihr Lieben, zum Abendgebet.